sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 167. Folge von Sideline, der USL Podcast. Und wir haben nicht nur den US Open Cup und einen, nennen wir es mal, abwechslungsreichen Spieltag in der Championship und League One. Denn der Super League war ehrlich gesagt jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Aber wir haben heute auch eine sehr kuriose Szene, über die wir auch noch reden werden. Das mache ich aber natürlich, wie immer, nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem lieben Wolf.
Moin.
Lass uns doch mal mit dieser kuriosen Szene anfangen, denn die USL hat es geschafft, bei 11 Freunde aufzutauchen. In deren Social-Media-Präsenz zeigen sie eine Situation von den Oakland Roots. Was ist denn da passiert? Warum zeigt 11 Freunde etwas von den Oakland Roots?
War, ich meine, eine recht späte Szene im Spiel, also zeittechnisch. Und der typischerweise, wenn Torhüter sich ein bisschen, nennen wir es mal, mutig fühlen, dann wollen sie rauskommen, um nochmal bei einer Ecke oder bei einem Freistoß mitzuhelfen. Und so war es auch in dem Fall. Der Keeper von den Oakland Roots, der, by the way, ein Schweizer ist, mit dem Namen Raphael Spiegel, der kam mit nach vorne. Und man sieht ihn dann gewissermaßen aus dem Kameraausschnitt verschwinden. Denn die Szene bringt nicht viel ein und es geht dann quasi aufs Tor der Oakland Roots, das ja leer ist, weil Raphael Spiegel gar nicht mehr da ist. Man sieht dann aber in demselben Kameraausschnitt, wo man halt den Keeper nicht mehr zwingend sieht, dass ein zweiter Ball aufs Spielfeld geworfen ist oder Spielfeld geworfen wird und wir dann während des Angriffs von, ich meine, Orange County, dann plötzlich zwei Bälle auf dem Spielfeld hatten. Und für dieses, nehmen wir mal, kleine alberne Zeitverzögerungs-Spaß-Szenchen hat dann Herr Spiegel die rot-rote Karte bekommen und wurde vom Platz geschickt. Was irgendwie sehr lustig war und auch sehr random.
Was man aber auch dazu sagen muss, also du hast da, ich glaube, es waren sogar mehrere Spieler von Orange County, die auf das quasi leere Tor zustürmen. Und sie entscheiden sich natürlich irgendwann dann den Ball zu schießen in den leeren Kasten. Und trotzdem schafft es ein Verteidiger von den Oakland Roots, den Ball kurz vorher noch wegzuangeln, gerade so vor dem Tor weg. Und zu dem Zeitpunkt steht es eben 0-1 für Orange County. Deswegen war natürlich Oakland Roots so weit vorne. Man hat da versucht, noch den in letzter Sekunde den Ausgleich zu machen. Dass das so in die Richtung dann läuft, war natürlich nicht geplant. Aber bemerkenswert fand ich auch, sie haben einfach weitergespielt. Das war jetzt scheißegal, dass da ein zweiter Ball auf dem Platz ist, was ja auch richtig ist. Die Idee von Spiegel fand ich aber auch sehr interessant. Und ja, man hat ja gar nicht gesehen, wo der Ball herkam, sondern man sieht nur, da fliegt plötzlich ein zweiter Ball. Und als ich die Szene gesehen hatte, fragte ich mich auch, wo kommt denn jetzt der zweite Ball her? Kurz danach sieht man es dann, weil der Schiedsrichter ihm halt die rote Karte gibt. Aber ja, eine kreative Idee zu verhindern, dass da ein Tor fällt, obwohl ehrlich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das Tor trotzdem gezählt hätte, wenn sie getroffen hätten, auch wenn der zweite Ball im Spiel war, weil der ja in dem Fall mit ganz klarer Absicht da aufs Spielfeld geworfen wurde. Nun ja, aber, wie gesagt, die Oakland Roots haben es zu 11 Freunden geschafft, auch wenn 11 Freunde es nicht geschafft haben, zu erwähnen, welches Team das war. Nun ja, zu viel verlangen wollen wir auch nicht. Sie haben immer die Liga nennen können. Gehen wir mal in den US Open Cup. Der hat quasi vor allem, nicht vollständig, aber im Großen und Ganzen im USL-Kosmos in dieser Runde stattgefunden. Die MLS-Teams werden ab der nächsten Runde dazustoßen. Und dementsprechend hatten wir einige sehr interessante Begegnungen jetzt, die, muss man feststellen, doch recht kartenreich waren, aber durchaus auch zum Teil ziemlich überraschend, würde ich jetzt nicht immer sagen, aber ein bisschen chaotisch, könnte man teilweise sagen. Wir gehen mal in die Partie zu Asheville. Die haben zu Hause gespielt und hatten in dem Fall Warren Knoxville zu Gast. Und die Partie ist definitiv sehr wild geworden, mit sehr vielen Karten. Was war dein Eindruck von dieser Begegnung? Ist das eine, die wir häufiger jetzt sehen sollten, weil sie Feuer bietet?
Wäre schön, wenn Ashwin nicht leider in der vierten Liga spielen würde. Und der Aufstieg ja nicht zwingend einfach ist zwischen der Profiliga und einer, nennen wir es mal, Sommerpausen-College-Liga. Aber ansonsten, ja, muss ich zugeben, es war sehr hitzig und das für jetzt weder wirkliche Derby-Gründe noch was ähnliches. Also ich fand es unterhaltsam und vor allem, ja, es waren stellenweise sehr, sehr gut gemacht von Keepern, aber auch sehr albern von Spielern. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die erste Szene. Die war nämlich ein Abseits, aber hat irgendwie auch Spiel beeinflussend, was halt sehr chaotisch startete und weiterging. Denn in Minute 23 gab es die erste Szene für Asheville. Einen relativ kraftvollen Schuss auf Burke, der im Tor von Knoxville spielt, der Ersatzkeeper. Der lässt den Ball abprallen und der quasi abgeprallte Ball wird direkt wieder reingeschossen von Asheville. Das Tor zählt nicht, weil abseits, aber auch da war dann schon das erste Unverständnis, weil natürlich Asheville als Amateurmannschaft natürlich den Vorteil haben wollte, zu führen. Und von da an ging es eigentlich relativ hitzig weiter.
Hitzig ging es auf jeden Fall weiter. Also ich würde mir fast wünschen, dass wir sie künftig häufiger gemeinsam im US Open Cup sehen können. Das scheint eine interessante Begegnung zu werden. Es fällt in der 33. Minute ein Tor. In dem Fall allerdings für die Gäste. Und leider macht Asheville es ihnen da auch sehr leicht. Rodriguez bekommt den Ball sehr gut zugespielt, weil er steht relativ frei am Strafraum. Und bereits vorher, ja, werden auch seine Mitspieler nicht wirklich irgendwie in Gefahr gebracht. Sie können da wirklich in aller Ruhe den perfekten Pass suchen. Und Rodriguez, muss man sagen, der steht zwar an sich frei, sodass er arbeiten kann, aber eigentlich stehen vier Verteidiger um ihn rum. Die machen allerdings überhaupt nichts. Die lassen zu, dass er den Pass bekommt und dass er dann unten rechts einfach einschenken kann. Da war man bei Asheville nicht ganz auf dem Fokusmoment.
Bringen wir mal in die zweite Halbzeit, zum Beginn der zweiten Halbzeit. Und das war eine Szene, die man nicht so häufig sieht und wo wir wirklich bestimmt dreimal nachgucken mussten, was zur Hölle eigentlich passiert ist. Denn es gab die erste rote Karte in einem Spiel, an das ich mich erinnern kann, wo ein Balljunge mit beteiligt war. Keine Sorge, er hat jetzt nicht eine Bud Spencer-Schelle verteilt, sondern ja, so eine Mischung aus Schauspielanlage vom Balljungen und ein bisschen unnötig übertrieben vom Spieler. Es geht um Einwurf. Knox will den Einwurf kriegen, der Balljunge hat den Ball. Saro Kostas rennt auf den Balljungen zu und ja, anstatt ihm den Ball aus der Hand zu nehmen, gibt er noch so einen kleinen Ellbogencheck mit, um den Ball vielleicht schneller oder besser abgenommen zu bekommen. Der Balljunge geht zu Boden, krümmt sich, als hätte er gerade einen Schuss von einem Sniper abbekommen. Sofort rennen alle hin, Schiri, Spieler, Gegner, alle meckern und Saro Kostas von Knoxville kriegt eine rote Karte dafür. Ja, weiß ich nicht. Also A, unnötig von ihm. Er hätte den Ball auch so bekommen. Und B, ja, der Spieler hat, der Balljunge hat schon mitgeholfen, da wirklich sehr Neymar-esk durch die Gegend zu rollen. Naja, ein bisschen, sag mal schön, Trash-Talk auch in liegender Form muss ja möglich sein.
Wobei man allerdings schon sagen muss, also ja, es sieht so aus, als wenn der Junge da durchaus eine gewisse Schauspielanlage einlegt. Aber das ist halt in dem Fall wirklich noch entweder ein sehr junger Teenager oder gar noch ein Kind. Und dass ein erwachsener Mann so zu einem Kind rennt und ihm da so einen Check mitgibt, mit dem Ellenbogen, muss man auch dazu sagen, ist auch echt unnötig. Weil, wenn man mal genau hinsieht, dann stellt man schon fest, der Junge hält den Ball nicht irgendwie weg oder so. Sondern er hält den Ball ganz normal vor sich am Körper, hält ihn auch nicht fest oder so, sondern er überlässt dem Spieler sofort diesen Ball. Er wirft ihm den halt nicht zu, sondern er behält ihn in der Hand. Und der checkt ihn dann weg. Also ich finde auch das Verhalten in dem Fall von diesem erwachsenen Mann sehr, sehr merkwürdig, da in die Situation zu gehen. Ich unterstütze durchaus sehr die Forderung, dass man künftig Ballkinder nicht mehr dafür einsetzt, dass sie die Bälle zuwerfen, sondern dass man feste Position hat, wo die Ballkinder einfach die Bälle hinlegen, um eben zu verhindern, dass sie da Einfluss auf das Spiel nehmen können, um es zu verlangsamen oder überraschend schneller zu machen. Da gibt es ja mittlerweile wirklich gute Lösungen, wo man auch weiterhin Ballkinder einsetzen kann, damit die natürlich das Erlebnis haben, aber wo man eben verhindert, dass Ballkinder solchen Einfluss nehmen können. Aber ja, in der Szene, die rote Karte ist da an der Stelle komplett berechtigt, weil auch wenn der Junge da eventuell schauspielert, vielleicht hat sie mir doch sehr weh getan, das kann auch sein, du gehst nicht an ein Kind so ran, vor allem nicht so unnötig. Der hält ja noch nicht mal den Ball weg oder so. Wenn er jetzt mit dem Ball da rumgetänzelt hätte, okay, vielleicht so ein bisschen Emotionen durchgegangen. Aber das ist komplett unnötig. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da vielleicht sogar eine Strafe gibt, die über ein Spiel hinausgeht. Weil, ja, warum? Also, dann bist du eventuell mental nicht dafür geeignet, bei einem Fußballspiel teilzunehmen, wenn du in so einer Situation schon so reagierst. Es fällt eine Antwort in der 67. Minute. In dem Fall ist es nach einem Elfmeter. Und auch dieser Elfmeter kommt auf kuriose Art und Weise zustande, weil, also ich weiß nicht, was Knoxville sich da gedacht hat. Denn es wird im Strafraum verteidigt, man liegt aber schon irgendwie auf dem Boden und da wird einfach mit allem verteidigt, was man so hat. Füße, Kopf, Hände, ist im Strafraum halt immer echt ein bisschen blöd und ist dann auch vom Schiedsrichter gesehen worden, der auch nicht ganz überzeugt davon war, dass das die richtige Verteidigungsmethode wäre und dann eben auf den Punkt zeigte. Der Ball war dann sicher im Netz, das war gar kein Problem und dementsprechend stand es wieder 1:1.
Jo, allerdings lief es dann mal ein bisschen schlechter für Knoxville, denn in der 90. Minute gibt es die zweite rote, oder in diesem Fall gelb-rote Karte für Knoxville. Auch da, ja, bin ich nicht ganz sicher. Also es gibt ein Tackelchen von hinten, wodurch der Spieler aus dem Tritt gerät. Das war jetzt an sich kein krasses Foul und auch an sich jetzt nicht zwingend das Schlimmste auf der Welt. Allerdings, wie gesagt, zweite gelbe Karte, damit gelb-rot. Knoxville, die ja eh schon zu 10 waren, müssen dann mit 9 Mann die nächsten Minuten klarkommen, weil unentschieden heißt ja automatisch, es geht in die Verlängerung und oder ins Elfmeterschießen. Und das kann zu 9 schon durchaus nicht ganz einfach sein.
Die gelb-rote fand ich jetzt an der Stelle auch vollkommen okay. Also ist halt so eine klassische gelbe Karte, die du dir da an der Stelle holst, weil es einfach dumm gemacht ist, von hinten so rein ist. Ist halt oft gelb. Allerdings, das war nicht die letzte Karte in dieser Partie. Es gibt in der 120. Minute noch eine, ja, auch gelb-rote Karte. In dem Fall aber für Asheville. Und wir konnten nicht so hundertprozentig rekonstruieren, was da jetzt schon wieder passiert ist. Es gab einen Foul-Letzter-Mann-Situation zwischen einem Verteidiger und einem Knoxville-Spieler. Beziehungsweise es sind zwei Verteidiger, aber der eine, naja, checkt den Angreifer so ein bisschen weg. Da kann man durchaus gelb geben, finde ich gar nicht dramatisch, weil es halt schon auch eine relativ klare Verhinderung, was heißt klare, es ist noch ein zweiter Verteidiger dabei, aber dieser Check sorgt schon dafür, dass da der Spielzug in dem Fall unterbrochen wird und ihnen die Möglichkeit genommen wird, da aufs Tor zu stürmen. An sich wäre das nur eine gelbe Karte gewesen, also gar nicht so schlimm. Der Spieler hält dann aber strengen Blickkontakt mit dem Schiedsrichter, sagt auch etwas, der zückt daraufhin dann irgendwie die rote Karte. Also jetzt ist die Frage, hatte der Spieler davor schon gelb oder war das jetzt einfach, dass er die zweite gelbe Karte dann aufgrund von Meckern einfach nochmal gezogen hat? Geht nicht so hundertprozentig hervor. Man muss aber auch sagen, da war auch der Spieler nicht besonders clever. Es wäre sinnvoller gewesen, sich da rauszuziehen. Hat aber an der Stelle denn jetzt nicht mehr so extrem viel Einfluss gehabt, weil 120. Minute, das Elfmeterschießen stand ja eh schon bevor. Jetzt die Frage, wie lief das?
Es lief gut für die Jungs von Knoxville, was ja schon mal nicht ganz schlecht ist, wenn man eh schon in Unterzahl war. Und auch hier muss man sagen, fiel wieder der Torwart gut auf. Er hatte vorm Elfmeterschießen zwei sehr gute Flugparaden, wo er den Ball noch über die Latte titschen konnte. Und im Elfmeterschießen hat er auch mindestens einen Elfmeter halten können und zwar den letzten. Der war jetzt nicht so krass geschossen, aber von ihm durchaus gut gehalten. Und ja, so holt Burke seine ersten, könnte man sagen, Aufmerksamkeitstitel oder einen seiner ersten Respektsbekundungen als Spieler von Knoxville, denn er kam ja gerade erst von den Colorado Springs Switchbacks nach Tennessee. Und ich muss zugeben, für mich auch der Mann des Tages aus Sicht generell der Partie und für Knoxville viele gute Paraden gezeigt, ein Team, das in Unterzahl war, immer am Leben gehalten und als Keeper dann auch mal schön den Elfmeterschießen retten. Was willst du mehr? Also wirklich gutes Debüt oder gutes Spiel für Knoxville aus Sicht von Burke.
Wir können uns ja mal den Kader von Knoxville etwas genauer ansehen. Mir ist eine Sache sehr deutlich aufgefallen, nämlich ich finde die Altersstruktur von diesem Kader in diesem Jahr, nennen wir es mal interessant, denn er ist nicht besonders jung, aber jetzt auch nicht besonders alt, sondern es ist so ein im Durchschnitt mit 20er Kader. Allerdings, sie haben auch keine wirklich jungen Spieler. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gab es keinen Spieler unter 20. Aber ja, sie haben auch keine besonders alten Spieler. Es war trotzdem eine interessante Mischung, die ich sonst so von vielen Kadern gerade aus der USL nicht kenne. Da hat man sonst irgendwie immer noch mal auch ein paar deutlich jüngere Spieler mit dabei. Das haben sie gar nicht.
So eine Mischung aus, würde ich sagen, Akademiespielern, League One-Spielern, war halt auch keine großen Namen. Der größte Name war noch, fand ich, Murphy Jr., der bei Madison zuletzt relativ viel gespielt hat. Ich muss zugeben, die Abgangsseite fand ich definitiv deutlich beeindruckender, was sie verloren haben. Und trotzdem haben sie eine gute Saisonstart hingelegt. Also gegangen sind zum Beispiel Stuart Ritchie, der ging zu Monterey. Unser Deutschpole und auch Torschützenkönig, meine ich, Tempest Tequila, oder zwei auf jeden Fall hoch in der Torschützenliste letztes Jahr. Tempest Tequila wechselte zu Omaha. Oder Sean Lewis, der ja die Nummer 1 von Knoxville in den letzten Jahren und damit ja auch Meistertorhüter, der ging ja dann nach der Saison zu Tormenta und jetzt, weil Tormenta ja mindestens ein Jahr nicht mehr mitspielen möchte, zu Spokane. Daher einige große Namen, die gegangen sind, nicht viel Krasses geholt und das fand ich so recht auffällig. Für ein Meisterteam vor allem.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass sie gar nicht auf Namen wirklich gesetzt haben, sondern sich, wenn dann, Spieler aus dem College geholt haben und damit entsprechend verstärken. Das wird noch ein spannendes Jahr mit Knoxville werden, denke ich. Hast du sonst noch etwas?
Zu der Partie erstmal nicht, nur.
Dann würde ich mal vorschlagen, machen wir eine kurze Pause und dann, das können wir ja schon mal ankündigen, geht es in die nächste US Open Cup Partie, nämlich Charlotte Independence hatte eine interessante Partie, über die wir sprechen wollen. Also, bis gleich.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und wie gerade schon angekündigt, wir sprechen über die Partie Charlotte Independence gegen Charleston Battery. Also Charlotte gegen Charles kann ja nur eine spannende Partie werden. Aber als erstes werfen wir mal einen Blick auf den Kader von Charlotte, die, wie mir aufgefallen ist, ein bisschen anders arbeiten als Knoxville, denn sie arbeiten wieder mit dem klassischen System. Sie haben einige jüngere Spieler dabei, die eben dieses ganz klassische Aufbaualter haben, 17, 18 Jahre, und damit nochmal den Kader ein bisschen verjüngen und eine gute Mischung reinbringen. Was würdest du ansonsten sagen? Was zeichnet den Kader von Charlotte aus in dieser Saison?
Ich muss zugeben, sie haben immer so ein bisschen seltsame Kader-Ideen in den letzten Jahren gehabt, oder was so an Spielern anging. Ich fand, sie haben jetzt nicht viel Krasses gemacht, was sie sich geholt haben. Also ja, so eine Mischung. Also es gab ein paar Spieler, die haben ja theoretisch große Namen, aber haben jetzt nicht so viel gerissen in den letzten Jahren. Ein paar Talente geholt, aber ich glaube, der wichtigste Zugang von Charlotte war die Rückkehr von Enzo Martinez. Der hat in den letzten Jahren bei Birmingham gespielt, war da auch sehr beliebt und sehr gut. Spielte halt vorher von Birmingham, eben, ich meine, für 6 Jahre bei Charlotte. Und kommt jetzt im wirklich späten Karriereherbst nochmal zurück zu Charlotte Independence. Finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Das war für mich so der wichtigste Transfer, was so Rang und Namen angeht.
Ja, würde ich zustimmen. Was mir ansonsten noch aufgefallen ist, ich habe so den Eindruck, im Mittelsturm sind sie ziemlich gut besetzt. Also das ist so in meiner Meinung die Position, wo sie am meisten ein Augenmerk drauf gelegt haben, muss man so zu formulieren. Die Frage ist, ob sie nicht eventuell zu viel Augenmerk auf den Sturm gesetzt haben. Mal sehen. Was trotzdem auffällt, sie haben eben, wie schon angesprochen, auch recht junge Spieler dabei, junge Talente, wie zum Beispiel Ian Orchards, über den werden wir auf jeden Fall heute auch noch sprechen. Aber gehen wir jetzt mal in die US Open Cup Partie, wie sich der Kader denn da geschlagen hat. Und ja, auch die Partie endete mit einigen Toren. Und also ich hätte es ehrlich gesagt nicht erwartet, wie der Verlauf war. Und ich sag schon mal vorab, Charlotte Independence hat da gewonnen. War jetzt nicht meine Erwartung, ich gebe es zu.
Jo, geh ich mit. Also Charleston ist eigentlich eine gute Mannschaft, die auch ihre Wettbewerber grundsätzlich alle ernst nimmt und sich jetzt nicht so prioritätenmäßig auf irgendwie einen Wettbewerb versteift, wie zum Beispiel die Liga. Also ich ging auch nicht davon aus, muss aber auch zugeben, ich finde von Charleston kam jetzt auch nicht so wirklich viel, dass ich wirklich sagen muss, ja, trotz relativer A11 hätten die gewinnen müssen, fand ich, da kam relativ wenig. Und daher, ja, muss ich zugeben, die erste wirklich relevante Szene kam auch erst in der 37. Minute und war, ich würde sagen, klassisches Stürmertor. War jetzt weder spektakulär noch krass vorbereitet, aber halt Ball ins Tor. Ein Ball von links in die rechte Seite vom Strafraum von Charleston. Der Ball kam zu Maru, der den Ball dann mit ordentlich Schmackes ins Tor reinhaut. Und so stand es dann 1-0 für die Heimmannschaft aus North Carolina.
Ja, und für die erste Halbzeit habe ich mir dann auch gar nichts weiteres notiert. Du?
Nö.
Dann gehen wir in die zweite Halbzeit. Und dort in die 58. Minute, da fällt mich ein weiteres Tor. Und auch da ist es Charlotte. Ganz, ja, ganz klassisches Tor, kann man sagen. Alvarez bekommt den Ball oder hat den Ball an der Strafraumgrenze und zieht einfach mal direkt ab. Hat den Mut, belohnt sich da mit dem Tor. Ganz klassisch. Nichts Besonderes, aber jetzt auch kein hässliches Tor.
Ja, auch da würde ich gesagt, ein Stürmertor. Aber ich glaube, Alvarez ist gar kein Stürmer. Du weißt, was ich meine. So klassisch. Draufgehauen, Tor gemacht. Hauptsache drin. Und das war's auch schon. Ja, und den Jungs von Charleston fiel dann irgendwann ein. Warte mal. Wenn wir das Ding nicht verlieren wollen, müssen wir ja auch Tore schießen. Und da gab's auch noch ein Türchen für die Jungs von den Jungs aus der Battery. In der 70. Minute, muss ich zugeben, bin ich nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, was die Defensive von Charlotte gemacht hat. Denn Landry kriegt den Ball ziemlich ungestört am rechten Strafraumrand und haut den Ball dann ja innen ins Türchen rein. Also der kriegt den Ball, keiner greift ihn wirklich an, er hat alle Zeit der Welt, den Ball einfach drauf zu zwiebeln. Und so stand es dann 2-1 für Charleston, die noch wieder eine Chance hatten, um doch nochmal zum Ausgleich zu kommen.
Und genau diese Chance nutzen sie, auch nur 6 Minuten später. Auch in diesem Fall sieht die Verteidigung von Charlotte gar nicht gut aus, denn der Ball kann einfach, man muss auch zugeben, das war schon gut gemacht, war gut gesehen, in die Schnittstelle nach vorne zu Foster gespielt werden. Der ist dementsprechend dann frei, kann durchlaufen, hat die 1-1-Situation mit dem Torhüter. Auch da, sagen wir mal, der Torhüter hat Pech. Er kommt zwar eigentlich an den Ball, aber kann ihn nicht wirklich halten. Und dementsprechend ist auch Forster dann mit dem Ball durch und kann ihn ganz easy ins leere Tor versenken. Das war von Charleston, so wie man es eigentlich auch von ihnen erwartet hätte, die Partie über, gut gemacht, sehr gut gesehen. Allerdings war es auch nicht das Endergebnis.
Nee, denn dann kam, mal wieder klassisch von Highlight Schnipsel zurecht erzählt, der Moment von Vigo Ortiz, dessen Einwechslung auch natürlich brav angezeigt worden ist. Vigo Ortiz, 17 Jahre jung, mexikanisch-amerikanischer Spieler, kam von Charleston erst in der Winterpause, also quasi in der Saisonpause, zu Charlotte. Er kriegt in der 118. den Ball links auf der Spielfeldseite von Charlotte und wird auch hier wieder völlig unbedrängt in den Strafraum reingelassen. Also keiner greift wirklich an. Erst da merken sie dann, okay, wir müssten vielleicht mal verteidigen. Ortiz rennt sich dann ein Stückchen in die Mitte und haut den Ball dann unten rechts rein. Ja, dann steht es 3-2 für Charlotte, die das Ding, wie erwähnt, schon drehen. Und auch da wieder schlecht verteidigt, muss ich zugeben. Was ich halt irgendwie skurril finde. Weil Charleston gilt nicht umsonst als eigentlich eines der mitbesten Teams in der USL in den letzten Jahren. Garantiert Top-2-Team in der Eastern Conference, mindestens seit 4 Jahren am Stück. Und hier waren es irgendwie 3 Tore, wo ich sagen würde, ja, hätte man besser verteidigen können. Und daher unterm Strich kann man nicht mal sagen, dass der Sieg des Drittligisten bei den Zweitligisten unverdient ist. Recht einfache Tore, die man dann auch reinmacht. Also, was willst du dir mehr wünschen?
Ja, genau das. Werfen wir mal einen Blick auf die anderen Partien. Gab es da Spiele, von denen du sagen würdest, das Ergebnis hat dich überrascht oder enttäuscht?
Also, was ich schön fand, war, dass sich einige kleinere Mannschaften durchsetzen konnten. Also, Omaha hat zum Beispiel in 11 rausgeworfen. Würde ich jetzt sportlich nicht jetzt gegen kleinere Mannschaft, wenn man halt einfach dessen Zweitligist gegen Drittligisten rausfliegt, ist ja rein theoretisch Cup-Set genug. Wir hatten das Virginia Derby, wo Richmond aus Liga 3 den Zweitligisten Loudoun rausgeworfen hat. Für mich tatsächlich am überraschendsten, einfach von der Höhe der Partie, war das Derby del Camino Real, das Silberstraßen-Derby, wo El Paso in New Mexico mit 4-0 gegen New Mexico gewonnen hat. Ich weiß, beide im Fanlager können sich schon nicht mehr sehen, weil sie das Derby schon 80.000 Mal in den letzten Jahren haben spielen müssen. Aber ich wage mal zu behaupten, es wird trotzdem in Erinnerung bleiben, weil 4-0 will keiner gegen seinen Rivalen verlieren, erst recht nicht zu Hause. Und daher für mich, ja, es gab auch eine Unterzahlsituation, trotzdem irgendwie krass, hätte ich vorher nicht erwartet. Und deswegen, ja, 4-0 von El Paso gegen New Mexico. Für mich so ein bisschen das Spiel der zweiten Runde.
Wie vorhin schon erwähnt, starten wir jetzt dann in die Runde mit den Begegnungen auch gegen die MLS-Teams. Da fällt mal wieder auf, die MLS hat ja so ein paar Bedingungen gestellt, nennen wir es mal so, um wieder aktiv am US Open Cup teilzunehmen. Darunter eine der Bedingungen war auch, dass zumindest die meisten Partien zu Hause bei den MLS-Clubs stattfinden. Auch das sieht man in den bereits gezogenen Ansetzungen, aber noch nicht auf der Website veröffentlichten. Aber wir können schon mal feststellen, wir werden in der nächsten Folge oder in der nächsten US Open Cup Folge näher darauf eingehen. Da sind durchaus die ein oder andere Partie dabei, die interessant werden könnten. Hast du zufällig schon einen Liebling?
Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen auf das Charlotte Derby, würde ich sagen, gespannt. Also wir haben den Charlotte FC aus der League One, aus der MLS. Und die empfangen Charlotte Independence aus der League One. Also beide Mannschaften aus derselben Stadt. Und auch der Grund für die Independence, warum sie kein Zweitligateam mehr sind. Weil sobald es Charlotte FC gab, haben die ja freiwillig den Sprung nach unten gemacht, um sich quasi zurückzuziehen und auch vielleicht ein bisschen finanziell besser aufzustellen. Und daher, ja, für mich so ein bisschen eine der Partien, das Charlotte Derby zwischen Charlotte FC aus der MLS und der Independence aus der League One.
Das ist natürlich, also da ist es so eine Partie, wo ich sagen würde, eigentlich ist es da cool, dass das MLS-Team dann die Heimstätte anbietet, weil die natürlich im Bank of America's Stadium spielen. Und ich glaube, das ist auch für die Charlotte Independence-Spieler dann durchaus mal ein beeindruckenderes Erlebnis, vor auch anderer Kulisse mal spielen zu können, in der eigenen Stadt. Da ist auch die Anreise wirklich sehr kurz. Ja, ansonsten, es gibt, wie zu erwarten, mehr regionale Aufeinandertreffen. Interessant könnte vielleicht noch werden New England Revolution gegen Rhode Island. Das, ich überlege gerade, ob die schon mal gegeneinander gespielt haben. Ich meine ja. Aber da bin ich gespannt, wer sich da am Ende durchsetzt. Und generell, es sind durchaus ein paar gute Begegnungen ausgelost worden. Und wir schauen nochmal, wie die Ergebnisse sind und hoffen mal, dass sich vielleicht das ein oder andere USL-Team, egal aus welcher Liga, durchsetzt und weiterkommt. Ich denke da zum Beispiel an Union Omaha, die ja immer wieder ein Schreck sind für andere Teams und die dieses Mal auf die Rapids treffen werden, auf die Colorado Rapids. Ich vermute oder ich hoffe für die Rapids, dass sie schon genug Respekt haben, weil Omaha, die wissen, wie man gewinnt. Interessant vielleicht auch noch das Aufeinandertreffen von Detroit City FC gegen Chicago Fire FC. Von Detroit wissen wir ja auch, die wissen, wie man mit Rauchbomben und Dunkelheit umgeht. Das kann also auch noch interessant werden.
Was mich noch interessieren würde, wäre das Florida Derby zwischen Naples und Orlando. Das dürfte auch ziemlich cool sein, weil Naples spielt ziemlich guten Fußball. Orlando ist ein großer Name und war ja früher auch mal in der USL. Daher so durchaus quasi neues USL gegen altes USL, was so ein bisschen die Paarung angeht. Wir hätten im New Yorker Bereich Westchester gegen New York City FC. Vielleicht auch für die New Yorker Fans mal ganz unterhaltsam. Und für mich noch interessant, muss ich zugeben, die sogenannte Carlos Bocanegra Gruppe der Auslosung. Das Texas Derby zwischen Houston und El Paso, das könnte auch interessant werden. Und, weil es zwar recht große Namen sind, auch mit stellenweise so ordentlich Fanbase, Louisville gegen Austin. Louisville zu Hause heißt erst recht wahrscheinlich dann wirklich volle Hütte in dem knapp 11.000 fassenden Zuschauerstadion. Und Austin, die ja auch durchaus mal ganz gut spielten oder halt zu Hause recht angenehm Support hatten, könnte auch interessant werden. Und daher ja für mich so ein paar Geheimtipps dabei. Ich hoffe nur, dass wir dann auch wirklich ein paar Cupsets sehen und sich nicht wieder überall die MLS-Teams durchsetzen. Weil ich glaube, das wird man erstmal sehen, wie es dann wird mit der ganzen Doppel- und Dreifachbelastung und wie welche Teams sich wie aufstellen. Schade nur, dass wir es nicht gucken können. Nicht nur rein zeitlich, sondern auch nur, weil die Spieler halt seit Runde 2 alle unter Pay-TV-Deckmantel sind und wir dann nicht mehr spontan mitgucken könnten.
Eine Begegnung, die wirklich viel Potenzial gehabt hätte, ist das Spiel zwischen Pittsburgh und den New York Red Bulls. Allerdings, das Potenzial ist genommen worden, weil man spielt leider nicht in Pittsburgh, sondern man spielt bei den New York Red Bulls zu Hause. Ich hätte schon Bock gehabt, wenn das Spiel bei Pittsburgh im Stadion ist, weil es natürlich ein cooles Stadion ist. Das könnte trotzdem eine durchaus spannende Begegnung werden. Mal sehen, wen die Red Bulls dann spielen lassen. Die spielen ja jetzt auch in der Saison sehr viel mit ihren wirklich jungen Spielern. Und ich kann mir vorstellen, dass sie den Spielern dann definitiv auch im US Open Cup die Chance geben werden. Also da würde es mich vielleicht sogar gar nicht wundern, wenn es da eine Überraschung gibt, die dann irgendwie gar keine Überraschung ist. Aber wir werden darüber berichten. Wir machen jetzt erstmal eine Pause und dann geht es in die Championship-League One, denn auch da wurde am Wochenende ja gespielt. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und wir machen jetzt den Sprung in den normalen Ligabetrieb, starten dort mit der USL Championship. Ein Team, das schon sehr lange dabei ist, das die meisten, zumindest alle, die diesen Podcast hören, auf jeden Fall schon kennen, die Tampa Bay Rowdies. In den letzten zwei, vielleicht sogar drei Jahren lief sie ja nicht so gut. Jetzt ist ja die Frage, wie haben sie sich in der Offseason geschlagen? Haben sie sich gut verstärkt und sieht man das dann auch in der Liga? Wolf, an der Stelle bist du gefragt. Wie steht's dann um Tampa? Was ist mit dem Kader?
Also, ich weiß nicht, ob der Ownerwechsel da finanzielle Möglichkeiten freigeschaltet hat oder nicht. Aber dieses Team ist shoppen gegangen, da können dir sämtliche Shopping-Sender dieser Welt wirklich nur eine Scheibe abschneiden. Sie haben eine Mischung gemacht aus erfahrenen Spielern, die schon die Championship-Erfahrung haben und das, die Creme de la Creme der League One. Ich gönne mir mal nur die League One, damit du auch ein paar Spieler übrig hast. Aus der League One haben sie sich Spieler geholt wie Austin Peck, der in den letzten 2-3 Jahren immer locker der beste Keeper der Liga war, den Deutschen Max Schneider, dann haben sie Sebastian Kruz von AV Alter geholt, Dion Akoff auch von Omaha und mal eben, ich meine, den zweitbesten Keeper der League One letztes Jahr, Carson Henderlong. Um dann nur mal nur ein paar von League One-Vergangenheit zu nennen. Die kamen alle jetzt in der Offseason zu den Rowdies.
Genau, das ist mir auch aufgefallen, dass sie eine sehr, sehr gute Mischung hinbekommen haben aus Championship-erfahrenen Spielern, aber eben auch League One-erfahrenen Spielern. Und da im Prinzip könnte man fast sagen, das Beste aus beiden Seiten genommen haben und sich da entsprechend gut verstärkt haben. Jetzt ist ja die Frage, es gab ja des Öfteren schon Teams, die waren sehr teuer einkaufen in der Offseason. Auf dem Platz hat es sich dann aber nicht so gezeigt. Springen wir mal in ihr Spiel. In diesem Fall haben sie zu Hause gespielt und hatten Loudoun United zu Gast. Einem Team, was so die letzten 2 Jahre immer wieder gezeigt hat, die können richtig gut spielen, viel besser als früher. Und dadurch, dass sie oftmals ein recht junger Kader sind, ist aber noch sehr viel Potenzial nach oben. Also durchaus eine spannende Partie. Dann ist jetzt die Frage, wie lief's?
Ich muss zugeben, am Ende extrem eindeutig. Ja, es gab jetzt nicht so viele Tore, die das krass eindeutig machen, aber halt vom Spielfluss würde ich mal sagen, das Ding hätte auch locker 8-1, 9-1 ausgehen können. Und so hat es sich auch am Ende, finde ich, auch angefühlt. Am besten muss man sagen, der Keeper, der lustigerweise gerade erst von Tampa zu den Loudoun Jungs gewechselt ist, Boudry, hatte extrem viele gute Paraden. Also als Beispiel in Minute 2 hat er eine schöne Flugparade rausgehauen, um den Ball mit Latte nochmal zu titschen. Sah sehr, sehr schön aus. Und das war schon so das erste Zeichen, auf welches Tor es höchstwahrscheinlich fast immer nur gehen wird.
Ja, und es gab trotzdem auch ein weiteres Anzeichen, nämlich, ich glaube, es war in der 23. Minute, da dachte man schon, oh, Tampa ist jetzt in Führung gegangen, weil sie an sich ein schnelles, sauberes Spiel gemacht haben, der Ball auch im Tor landete. Allerdings zählte das nicht. Ich vermute wegen Abseits. Gab aber trotzdem, wie du eben auch schon gesagt hast, einen weiteren Hinweis darauf, wie diese Partie laufen könnte. Oder aber generell muss man auch sagen, ich fand, dass Tampa gerade auch in der ersten Halbzeit, also es ging alles Richtung Loudoun-Tor. Gefühlt waren die kaum aus ihrer eigenen Hälfte rauszukriegen. Und Tampa war da schon sehr, sehr stark und hatte viele gute Chancen. Vielleicht waren sie auch ein bisschen zu fahrlässig in der Chancenverwertung.
Durchaus möglich. Ja, Boudry hatte noch eine gute 1-1-Parade, wo er herausstürzen musste, um gegen Cesar Roney einen Ball zu klären. Das Tor, was wir uns angeteasert haben, war, by the way, ein schöner Schlenzer von Sebastian Kruz in der 7. Minute. Und in der 48., also knapp nach Wiederanpfiff, gab es dann das erste von 2 möglichen Traumtoren in der Partie. Es war ein Freistoß für die Jungs von Loudoun, knapp außerhalb des Strafraums, ein bisschen nach links versetzt. Und der ehemalige Houston Dynamo-Spieler Ulf Harrison hatte den Freistoß mit ordentlich Drall und einem schönen Schlenzer über die Mauer hinweg und oben unter das Lattenkreuz reingenagelt. Sehr schöner Freistoß, nichts zu halten für Peck im Tor von Tampa. Und so gleich Loudoun gefühlt mit der ersten richtigen Torchance gleich mal zum 1-1 aus.
Das hält allerdings nicht lang, denn es passiert etwas, worüber wir gleich noch diskutieren können. Aber ein Spieler fällt in dieser Situation auf und das ist Max Schneider. Der deutsche Spieler, der vorher bei Junior Omaha gespielt hatte, bekommt den Ball, ja, oder anders formuliert, der Ball landet irgendwie im Strafraum. Wahrscheinlich nicht zu 100% kontrolliert. Allerdings, wer den Ball kontrollieren kann, ist Schneider. Der nimmt ihn einfach per Direktannahme, zieht ihn aufs Tor, der Ball ist drin. Sehr, sehr starkes Tor. Wird allerdings als Eigentor gewertet. Wir haben gerade eben schon mal ein bisschen darüber diskutiert, war für uns jetzt ehrlich gesagt kein Eigentor. Also ja, es mag sein, dass der Ball dann vielleicht von der Latte nochmal an den Rücken des Torhüters geknallt ist. Aber der Ball war so oder so drin. Das Tor ist so schön, das soll man Schneider ruhig mal gönnen.
Ja, kann man nicht anders sagen. Also mit der Bieke wirklich einen super Schlenzer zu machen, super weggetimt. Viel zu schön, als dass man das als Eigentor werten sollte. Aber es gab dann noch mal ein letztes Türchen in der Partie und das war wieder die andere Hälfte der Transfers von den Jungs von Tampa. Nämlich die großen Namen aus der Championship. Denn sie haben sich eben die Myers geholt, der in den letzten Jahren mit Kate Jennings bei Charleston regelmäßig in den zweistelligen Nummern traf. Und der bekommt den Ball rechts im Strafraum per Hackentrick vorgelegt und haut ihn links unten rein. Nix zu halten für Baldry im Tor von Loudon und so stand es am Ende 3:1 für die Rowdies vor über 4000 Zuschauern, obwohl das sich in diesem großen Stadion wie deutlich weniger angefühlt hat.
Ja, das stimmt, es sah sehr leer aus. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, Tampa ist sehr stark in die Saison gestartet. Sie haben jetzt 3 Spiele bisher absolviert und 3 Siege. Dabei jeweils auch nicht gegen die Teams, die man eher leichter einschätzen würde, sondern unter anderem beispielsweise gegen Pittsburgh und auch gegen Birmingham. Von daher für Tampa ein wirklich guter Einstand in die Saison und entschädigt vielleicht auch die Fans ein bisschen dafür, was sie so in den letzten Jahren bei Tampa sehen mussten. Wollen wir in die League One springen?
Sehr gerne sogar.
Da haben wir uns die Partie zwischen Greenville Triumph und Westchester genauer angesehen. Wir haben ja vorhin schon gehört, Westchester wird bald auf ein härteres Team treffen aus der MLS und dementsprechend müssen sie sich natürlich ideal vorbereiten. Wenige Tore fangen, viele Tore schießen. Jetzt die Frage, haben sie es geschafft in dieser Partie?
Ich meine es nicht böse, aber was Westchester beruflich macht, würde ich echt gerne wissen. Den vernünftigen Fußball spielen und vor allem verteidigen scheint nicht auf der Tagesordnung zu sein. Und damit wird eigentlich schon alles gesagt, was man über die Partie sagen muss.
Also was ich mich frage, ich weiß nicht, ob das noch stattfindet, aber kann mal jemand nachgucken, ob Westchester immer noch damit beschäftigt ist, seinen Einwechsler auszutauschen? Das hat man... Ach, da lief die Begegnung noch gar nicht so lange, 15 Minuten oder vielleicht auch ein bisschen länger. Hat man das sehr gut gesehen. Sie haben einen ganz normalen Einwurf. Jetzt an keiner besonders relevanten oder vielversprechenden Stelle. Aber sie haben den Ball, sie können ihn einwerfen und wechseln etliche Male durch. Ich glaube, 3 Mal oder so wird er hin und her gewechselt, bis sich dann einer mal entschließt, den Ball zu werfen.
Und der ja dann nicht mehr was eingebracht hat, was ja noch alberner war, da hat dann im 8-Minuten-Highlight-Video gefühlt 2,5 Minuten bei diesem Einwurf zu verbringen, wenn der Ding nicht mal gefährlich wird.
Ja, genau das. Jetzt ist die Frage, gab es denn Tore?
Oh ja, einige. Und davon waren mindestens 2 in der Kategorie, was macht ihr eigentlich beruflich? Gehen wir mal in das erste Tor dieser Art. Das war Minute 21. Azad Liadi, der früher bei den Hearts of Pine gespielt hat und eine sehr lange Beinverletzung hatte, mit seinem ersten Tor für das neue Team, für Greenville. Es gibt einen Abwehrfehler von Westchester. Er geht quasi zwischen einem Rückpass der Verteidiger dazwischen, ja, in den Strafraum und haut den Ball mit ordentlich Schmackes unten links rein. Sah durchaus gut aus und da wirkt halt die Verteidigung wirklich zum ersten Mal wirklich konfus, dass da keiner darauf achtet, dass da halt ein Gegner in der Nähe ist, der da spontan reinrennen kann. Und ein Stürmer hat auch genau auf sowas lauert. Das sah wirklich nicht gut aus.
Ja, und weil es schön war, machen wir das gleiche nochmal. Es passiert in der 33. Minute, also gerade mal 11 Minuten später, genau der gleiche Fehler. Wieder will ein Verteidiger passen, in dem Fall kein Rückpass, sondern eher nach vorne, seitlich nach vorne zu einem Mitspieler. Aber er achtet überhaupt nicht, wo die Gegner sind oder ignoriert es einfach. Und in dem Fall ist natürlich dann sehr einfaches Spiel. Man muss nur sehen, wann abgeschossen oder wann der Pass stattfinden soll. Man muss dann nur entsprechend reinrennen. Das passierte in dem Fall, ich weiß nicht gerade, wer es war, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall kann er den Ball easy abnehmen, läuft ein paar Meter, passt ihn dann sehr gekonnt auf Robles und der ist völlig frei. Tor.
Das war, by the way, Liadi mit der Abnahme und Rodrigo Robles mit dem Tor. Aber ja. Also das war wieder so ein klassisches when playing it out of the bag goes wrong, nur halt in Westchester-Style. Gab da noch ein Tor, was tatsächlich, fand ich, durchaus gut gemacht war und ich jetzt nicht komplett die Schuld auf Westchester geben würde. Denn Greenville hat den Ball, könnte man sagen, von rechts, fast von der Seitenauslinie, bis hin links tief in den Strafraum innerhalb von zwei Pässen sehr schön gemacht. Es gab einen Durchsteckpass von rechts quasi fast zum Strafraum in die Mitte. Der Spieler kriegt den Ball, leitet ihn direkt weiter zu Deshaun Beckford, der im Strafraum war und den Ball dann einfach ins Tor einschieben musste. Fand ich ganz gut, war er von wenigen Sekunden wirklich von rechts nach links komplett weitergeleitet. Sah schön aus. Und spätestens nach dem 3-0 wusste man eigentlich, ja, das ist eigentlich durch, egal was Westchester jetzt noch machen könnte. Und daher, ja, bei aller Liebe, ich bleib dabei. Was macht Westchester eigentlich beruflich?
Das wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, was Liadi beruflich macht. Denn er macht mich nochmal ein Tor in der 59. Minute. In dem Fall, die Ecke wird weit in den Strafraum getreten, quasi vor den langen Pfosten. Da steht er, bekommt den Ball quasi vor die Füße, braucht ihn nur noch ins Tor schieben. Nächstes Tor, 4-0.
Allerdings gab es noch ein paar Törchen, und zwar für Westchester. Nicht, dass sie viel aus dem Ergebnis geändert haben, aber immerhin haben sie dem Team auch ein bisschen Mut gegeben. Es gab wenig später eine Ecke für die Jungs von Westchester. Und es war relativ ähnlich wie beim Tor von Liadi, nur ein anderes Körperteil. Eckball von links, weit in den Strafraum. Markic steigt zum Kopfball hoch und haut den Ball rechts an den Pfosten rein und verkürzt zum 4-1 für die Jungs aus der Region von New York City.
Und 5 Minuten später etwa gibt es ein zweites Tor für Westchester. In dem Fall, ja, auch nicht besonders speziell. Man nutzt da im Prinzip so ein bisschen auch das Momentum, dass Greenville da so ein bisschen unkonzentrierter ist. Ja, im Prinzip, Ecke wird ausgeführt, geht Richtung Strafraumgrenze. Von da aus gibt es dann nochmal einen Pass, der landet bei McLean. McLean weiß, wie man Tore schießt, hat er schon immer mal gemacht. Ball ist dann drin. Auch in dem Fall jetzt kein besonderes Tor, aber ja, gibt vielleicht nochmal ein bisschen Selbstvertrauen mit. Kommt aber irgendwie auch zu spät, wirklich viel passiert danach dann nicht mehr.
Ich muss auch sagen, transfertechnisch hat mich jetzt Greenville auch noch nicht so krass abgeholt. Also sie haben ein paar Leute geholt, die durchaus okay sind. Sowas wie Deshaun Beckford, der vorher bei Hartford zum Beispiel spielte, Amal Knight, der bei Lexington in ihrer League One-Zeit einer wirklich der guten Quickkeeper der Liga war. Abgangstechnisch haben sie jetzt nicht wirklich viel gemacht. War ein, finde ich, sehr seltsamer Transfer. Und das war Gunther Rankenburg, oder Rankenberg im Englischen. Der war, ich würde sagen, mindestens jetzt drei Jahre, vielleicht auch vier, die Nummer 1 bei Greenville. Ein sehr, sehr guter Keeper. Der ist jetzt in die MLS Next Pro gewechselt. Und ja, fand ich komisch. Nicht, dass Seth Tormann kein guter Keeper ist. Immerhin ist er ja, und jetzt haltet euch fest, Golden Glove Winner in der NISA. Aber halt, naja, du brauchst eigentlich zwei gute Keeper mindestens. Und den sehe ich jetzt nicht zwingend, dass sie jetzt auf demselben Niveau sind. Und daher, ja, früher irgendwo mal gut gewesen zu sein, ist nicht dasselbe wie einer der besten Keeper in den letzten Jahren gewesen zu sein. Und daher für mich, ein paar nette Leute geholt bei Greenville, vielleicht reicht's. Aber halt auch so, warum den besten Keeper abgeben? Irgendwie, ja, finde ich komisch. Und vor allem aus seiner Sicht, warum zur Hölle in die Next Pro zu gehen? Denn ich sehe jetzt nicht so, dass die krass viel mehr Geld bezahlen würden oder du da Aufstiegschancen hast, weil Connecticut United hat, glaube ich, nicht mal ein Affiliate-Team in der MLS. Also, was machst du mit Mitte, Ende 20 in der Next Pro? Das ist irgendwie der Nader Jindouai-Wechsel, nur halt ohne Publicity.
Ja, jetzt würde ich vielleicht nicht so sehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Next Pro da vielleicht doch ein paar mehr Taler zahlt. Und vielleicht hofft er doch ein bisschen darauf, die Aufmerksamkeit der MLS-Teams zu bekommen und dann doch noch nachzurutschen. Aber wer weiß das schon. Allerdings muss man auch dazu sagen, Greenville hat durchaus Humor für Namen von Torhütern. Zuletzt Rankenburg und jetzt haben wir als Torwart einen Tormann. Sie wissen, wie man es macht. Das kann man ihnen und das darf man ihnen zugute halten. Hast du sonst noch was?
Nicht wirklich, außer dass ich gespannt bin, wie es in der League One und in der Championship und auch in der Super League weitergeht. Und mein letzter Appell, um nochmal auf den Spielerstreik anzukommen. Ich bin gespannt, welche Nummern und welche Sachen wir jetzt tanzen werden auf dem Platz, weil ja die neueste kreative Streikart letzte Woche war, dass beide Mannschaften am Platz, am Anschlusskreis zusammenkommen und da einen Kreis bilden. Also statt auf ihren Positionen stehen zu bleiben und eine Minute nichts zu tun, standen sie halt dann im Kreis, um nichts zu tun. Und daher, ja, ich bin gespannt, was wir jetzt sehen werden. Vielleicht tanzen sie ja eine Runde Tango oder so. Und das ist mein zynisches Wort zum Samstag.
Gut, dann gebt uns wie immer gern Feedback. Das könnt ihr machen auf Facebook unter US Soccer News oder auf Twitter unter Box2Box. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und dann schauen wir einfach mal, wo die Spieler dann jetzt künftig stehen. Bis dahin, habt viel Spaß, schaut viel Fußball und bis nächste Woche.
Ein Mord auf offener Straße, zahlreiche Zeugen und ein klarer Ablauf und trotzdem ist bis heute nicht endgültig geklärt, wer Tupac Shakur erschossen hat. War es Rache? War es ein Auftrag oder ein Machtkampf im eigenen Umfeld? Die Spuren führen in alle Richtungen. Zu Gangs, zu Rapstars, zu den mächtigsten Männern der Musikszene. Und genau das ist das Problem. Nicht zu wenige Hinweise, sondern zu viele. Und eine Welt, in der niemand spricht. Das ist der Fall Tupac Shakur und den bearbeiten wir in der neuen Folge von Tatort Musik. Überall, wo es Podcasts gibt.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.